Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern, Junge!
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zu Und niemals vergessen, dem Union-Geschichtspodcast, in dem Daniel, hallo.
Hallo.
Und ich, mein Name ist Sebastian, euch alle drei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des 1. FC Union Berlin erzählen. Und der Clou an der Sache ist, dass immer wir das abwechselnd machen und die eine Person nicht weiß, was die andere Person für eine Geschichte erzählt. Außer vielleicht heute. Da bin ich selber sehr gespannt. Aber zuerst Daniel. Die letzte Folge liegt ja nicht drei Wochen zurück, sondern sechs Wochen. Kannst du dich denn dran erinnern, was ich dir vor sechs Wochen erzählt habe?
Du hast mir erzählt, wie im Jahr 1968, das ja für Unions Pokalsieg berühmt ist, die Mannschaft eine Tour ins Ausland gemacht hat, nämlich in die Sowjetunion, statt am internationalen Fußball teilzunehmen. Aber dieses Stadt ist nicht kausal, sondern nur zeitlich und auch das nicht so direkt, denn das war nicht wirklich ein Ersatz für die ausgefallenen Europapokalspiele, sondern eben eine dieser Touren, die es da so gab. Und die hat Union eben im Jahr 1968 in die Sowjetunion geführt.
Ich hätte beinahe das schöne sozialistische Wort Auszeichnungsreise in den Mund genommen, aber du kannst es auch einfach Tour nennen.
Ja, Tour nennt man, oder also die Sportler, die auf solche Touren gegangen sind, vor allem im Cricket, nennt man die dann auch Touristen. Das finde ich immer ganz gut.
Okay. Auf jeden Fall, wer die Geschichte noch nicht gehört hat, da drin geht's auch um ein Akkordeon. Das ist relativ wichtig, und falls wer weiß, wo dieses Akkordeon ist, da gibt's bestimmt Leute bei Union, die freuen sich über Hinweise. Gut, Daniel, ich bin unfassbar gespannt, was du uns heute erzählst.
Ich versuche heute über ein relativ komplexes Kapitel in Unions Geschichte zu sprechen, und zwar möglichst so, dass man einigermaßen versteht, was da grundsätzlich passiert ist. Das heißt, dass man relativ viele Aspekte wird außen vor lassen müssen, die die Details dieser Geschichte betreffen, und vielleicht können wir auf manche davon irgendwann nochmal zurückkommen. Aber ich finde es halt relativ wichtig und interessant, diese Geschichte überhaupt erstmal zu erzählen. Denn das ist eine Geschichte, die gar nicht so lange her ist, aber trotzdem gedanklich weniger präsent ist im so Union-Kosmos und im allgemeinen Bewusstsein als andere Geschichten aus einer ähnlichen Zeit, die ähnlich stilprägend sind. Aber das, worüber ich heute spreche, ist wahrscheinlich auf der nach oben offenen Kaiserslautern-Skala, wenn man die so nennen will, der größte Skandal, den Union in den 90ern produziert hat. Ne? Nach dem Wort Skandal waren 90er jetzt weniger überraschend. Denn es geht heute um das Engagement von Manfred Albrecht bei Union und eine Affäre, die ich mal unter den Titel Union Sportpark Affäre stellen will. Manchmal dieser besagte Sportpark, um den es gleich noch geht, wird manchmal auch Wude Sportpark genannt. Das ist aber auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit dem Sportpark Sadowa, dessen Geschichte wir ja hier auch schon mal erzählt haben. Ne?
Ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich glaube, es ist eine mordsmäßig komplexe Sache, und vielleicht haben sich deswegen auch so viele nicht mehr herangetraut, weil es wirklich, ich sag mal, das ist nichts, was man in drei Sätzen erklären kann.
Das stimmt. Und ich sag nochmal vorne ab, dass ganz viele von den Details, die sehr spannend, kurios und abstrus teilweise sind, ich versuche mir rauszulassen, um einmal grundsätzlich zu erklären, was halt irgendwie passiert ist. Und deswegen würde ich mir davon anfangen, zu erklären, was die Ausgangsposition war, in der Union quasi vor Beginn dieser Geschichte ist. Es ist das Jahr 1994, Union versucht gerade, wie wir wissen, irgendwie in die zweite Bundesliga aufzusteigen und hat dabei aber innerhalb von wenigen Jahren schon sehr hohe Schulden angehäuft. Und Union, damit steht der Verein schon einmal, nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal in den 90er Jahren, quasi vor dem Konkurs. Und der Bauunternehmer Manfred Albrecht ist als Hauptsponsor eingestiegen im Verein. Und er ist derjenige, in den dann irgendwie Hoffnungen gesetzt werden, zumindest die wirtschaftliche Lage in den Griff zu bekommen. Dass das so ist, das zeigt zum Beispiel dieser Satz aus dem Jahr aus dem August 1995. Den hört man in dieser Zeit immer mal wieder in verschiedenen Varianten und über verschiedene Leute. Aber da sagt Horst Karstein, der damalige Präsident von Union, über Manfred Albrecht, wäre er nicht gewesen, würde es heute keinen ersten FC Union mehr geben. Das konnte man damals in der Berliner Zeitung lesen. Und wie gesagt, das hat man ja in den 90er Jahren immer mal wieder über verschiedene Leute und verschiedene Geldgeber gehört. Aber was auch in den 90ern immer wieder vorkommt, ist, dass Union ständig dazwischen schwankt, pleite zu sein und das Geld, was dann scheinbar da zu sein scheint, auch gleich wieder auszugeben. Deswegen schreibt dann schon ein knappes Jahr später, im Juli 1995, die Tageszeitung Taz über Union, dass der erste FC Union sich, ich zitiere, wieder einiges vorgenommen habe. Denn dank des finanziellen Engagements des Bauunternehmers Manfred Albrecht konnten die Wohlheiter den Konkurs gerade noch vermeiden und sogar 5 ehemalige Zweitligaspieler verpflichten. Wie gesagt, das alles in dem Versuch, in die zweite Liga wieder aufzusteigen. Und was ich ganz lustig an dieser Saisonvorschau aus der von der Taz, aus der das Zitat stand, fand, ist, dass in dem Text auch noch eine Art satirische Vorhersage für die Saison steht, die sie da gerade previewen. Und die lautet: Im April 1996 flieht Sponsor Albrecht, der sich mit dem Bau eines 300 Millionen Einkaufszentrums in Köpenick, dem Einkaufszentrum am Bahnhof, das wir da heute noch kennen.
Forum Köpenick.
Genau, der Name fiel mir gerade nicht ein. Also die Taz prophezeit, dass Sponsor Albrecht, der sich mit dem Bau eines 300 Millionen Einkaufszentrums in Köpenick übernommen hat, nach Florida, 4 Tage vor Saisonende, Union belegt souverän Platz 1 der Tabelle, muss der Verein mit 12 Millionen Schulden Konkurs anmelden. Das ist nicht ganz so, wie es dann gekommen ist, aber ist auch nicht so falsch, wie man sich es gerne wünschen würde.
Weißt du, warum sie Florida genannt haben?
Nee.
Damals hat ja auch Dr. Jürgen Schneider Millionen von der Deutschen Bank durchgebracht mit Immobilien, Deals, unter anderem in Leipzig. Und der ist dann nach Florida abgehauen, wurde dann halt auch gesucht und auch irgendwann gefasst. Und der Ackermann von der Deutschen Bank hatte das damals als Peanuts bezeichnet. Und das war relativ frisch damals. Ich glaube deswegen Florida.
Ja, an Ackermann erinnere ich mich noch, dass die Deutsche Bank mit zwielichtigen Leuten zusammenarbeitet. Das hört man ja auch gerade wieder in den Nachrichten. Und seitdem mal wieder.
Gut. Aber back to Union.
Das ist ein Exkurs, ja. Die Deutsche Bank kommt jetzt nicht nochmal vor.
Auch wenn's passt. Ich glaube nicht.
aber tatsächlich ist es so, dass schon, wir waren ja gerade im Sommer 1995, schon im Oktober gibt es dann Spannungen zwischen Union und Albrecht. Und zwar passiert da zum einen erstmal eine sportliche Krise, denn Hans Meyer wird sehr überraschend und sehr kurios entlassen. Das ist auf jeden Fall eine eigene Folge, die wir bestimmt irgendwann nochmal machen werden. Aber dabei treten halt auch schon weiß nicht, ob die ersten, aber es treten auf jeden Fall dabei schon Spannungen mit Albrecht zutage, denn anlässlich der Entlassung von Hans Meyer schreibt die Berliner Zeitung: Inzwischen galt Meyer als Kritiker der wirtschaftlich schwierigen Situation im Verein. Ihm behagte es nicht, dass Union auf Gedeih und Verderb, wie da zitiert wird, vom Hauptsponsor, dem Dortmunder Gönner und Bauunternehmer Manfred Albrecht, abhängig sei. Trotzdem wehrt sich Meyer gegen Vorwürfe, er habe gegen die Firma Albrecht argumentiert. Das ist eine klare Lüge, so Meyer. Das Einzige, was im Verein wirklich funktioniert, ist die Mannschaft und das Engagement von Herrn Albrecht. Wird sich noch zeigen. aber jetzt stellt man sich ja vielleicht die Frage, wie Manfred Albrecht überhaupt zur Union gekommen ist. Das ist vor allem über Beziehungen zu Horst Karstein, eben Unions Präsident, geschehen. Es wird kolportiert von Karstein selber, dass sie sich auf Empfang getroffen und unterhalten hätten über die Situation von Union, dass Albrecht dann Karstein gefragt hätte, wie viel Geld der Verein denn sofort braucht, um quasi unmittelbar den Konkurs abzuwenden. Das war dann 1994. Und da hat Karstein offenbar gesagt, 500.000 wäre gut, um irgendwie zurechtzukommen.
Das sage ich auch jeden Tag.
Ja, aber was dir dann wahrscheinlich nicht passiert, ist, dass derjenige, dem du das sagst, dann halt zumindest mal 250.000 Mark gibt. Also mag es sowieso nicht mehr, ne? Aber und damit relativ schnell eine zentrale Figur in der ganzen Angelegenheit natürlich wird. Umso mehr, als er und Karstein dann auch beruflich zusammenarbeiten, beziehungsweise Karstein Posten in Albrechts Firmen und dann übernimmt und da auf jeden Fall eng verbandelt ist, genauso wie Albrecht eben von diesem Zeitpunkt an mit Union und bei Union tritt Albrecht eben als Hauptsponsor auf und wird schließlich auch Investitionspartner. Und darum geht es dann in der eigentlichen Affäre, zu der wir jetzt kommen, die ich vorhin schon angedeutet habe. Wie gesagt, worum es bei dieser Affäre eigentlich so geht und wie die verlaufen ist, ist wirklich schwer zu verstehen und komplex. Aber um ein bisschen zu versuchen, das zu skizzieren, will ich einmal sagen, was die Startposition sozusagen für diese ganzen Vorgänge war. Und will dann einmal sagen, was dabei rauskam und dann vielleicht noch auf ein paar der Details eingehen. Worum geht's? Es geht um den Union bzw. den Wuhle Sportpark. Das Vorhaben dafür ist, dass Manfred Albrecht mit öffentlicher Kofinanzierung eine private Investition tätigen soll, um ein Gelände in Köpenick zu entwickeln, nämlich das gegenüber vom Stadion, das wir heute als den Mello Park kennen. Der war damals noch woanders, beziehungsweise noch gar nicht existent. Jedenfalls gab es den noch nicht da, sondern dieses Gelände an der Wuhle lag sozusagen brach, an der Straße an der Wuhlheide. Und Albrecht soll eben dieses Gelände entwickeln und soll dort Sportstätten, die irgendwie auch Köpenicker Vereinen zugutekommen sollen, renovieren, erstellen, neu bauen. Und das Ganze soll auch Union irgendwie unterstützen. Das ist die das Vorhaben, das irgendwie angestrebt wird. Das Ergebnis davon wenige Jahre später wird sein, dass dieses Vorhaben nie umgesetzt wird oder auch nur gestartet wird als Bauvorhaben. Dass Union Horst Karstein zufolge immer noch, beziehungsweise schon wieder, in einer dramatischen wirtschaftlichen Lage und Konkursgefahr ist, aber nur noch 1,8 Millionen Schulden hat, während das vorher noch sehr viel mehr waren, auch wenn wiederum vorher auch schon nicht klar war, wie viel genau, aber jedenfalls mindestens dreimal so viel wie diese 1,8 Millionen. Zwischendurch wird auch noch von größeren Schulden geredet. Aber das Hauptergebnis der ganzen Affäre ist, dass das Land Berlin mit Hypothekendarlehen belastet ist und die zurückzahlen muss, die mindestens 12 Millionen Euro Mark umfassen, einschließlich noch Zinsen, und dass der Bezirk Köpenick 7 Millionen von diesen 12 Millionen Schulden, die dann das Land aus der ganzen Affäre mitnimmt, zahlen muss. Und das Abgeordnetenhausmitglied Dietmar Volk beziffert dann 1997 den Schaden für das Land auf ungefähr mindestens 20 Millionen. Es ist noch nicht klar, sagt er, wo man am Ende landen wird, aber das ist scheinbar die Größenordnung, die das Land Berlin an Verlusten daraus erleidet aus der ganzen Affäre. Dieses Ergebnis, was ich gerade versucht habe, in so ein paar Sparten einzuteilen, fasst Matze Koch in seinem Buch über die Union-Geschichte so zusammen: Der Steuerzahler durfte also für ein Bauvorhaben in Köpenick blechen, das nie umgesetzt wurde. Stattdessen wurde das Geld vom vermeintlichen Investor Manfred Albrecht aus Dortmund ausgegeben, hauptsächlich zur Entschuldung des ersten FC Union. Die erwies sich jedoch, wie das ganze Projekt, als ein Fass ohne Boden. Das ist, finde ich, eine ganz gute Zusammenfassung von Kollege Matze Koch. Die Frage ist jetzt, wie kam es dazu? Was ist irgendwie passiert, dass eben dieses ziemlich desaströse Ergebnis der ganzen Affäre entstand? Das Ganze beginnt im Februar 1994 damit, dass der Senat Union eine Option einräumt auf dem Gelände an der Wuhlheide 250, eben dem Gelände gegenüber vom Stadion, eine multifunktionale, überwiegend kommerziell ausgerichtete Sportanlage zu bauen. Ist ein bisschen unklar, was das genau sein wird, sein soll, eine multifunktionale, überwiegend kommerziell ausgerichtete Sportanlage. An anderer Stelle wird es multifunktionaler Sport- und Kultur- und Gewerbekomplex genannt. Aber jedenfalls hat, was auch immer das dann genau konkret werden soll, Union nicht den Eindruck, dass es selber diesen dieses Gebiet irgendwie entwickeln kann oder will.
Oder darf, als e.V.
Genau.
Ich bin mir da so ein bisschen unschlüssig.
Also, wenn wir dazu kommen, welche Körperschaften für was eigentlich gut sein sollen und was die dürfen und sollen, ich weiß nicht, ob das in der Stelle quasi ein Hinderungsgrund gewesen wäre. Aber wahrscheinlich wäre das gar nicht so eine gute Idee gewesen, das stimmt. Es, abgesehen davon ist ja auch schon die Grundidee, dass der Senat dem privaten Sportverein Union ein Gelände überlässt, um eine überwiegend kommerzielle ausgerichtete Sportanlage zu bauen, auch schon strange ist. Aber wie gesagt, Union sieht sich selber nicht in der Situation, damit irgendwie was anzufangen. Und will deswegen dieses Erbbaurecht, was es vom Senat erhalten hat, an Albrecht weitergeben. Und dafür im März 1995 verpflichtet Albrecht sich, Union 15 Millionen Mark zu zahlen. 12 davon sofort, sobald irgendwie ein Vertrag über dieses Erbbaurecht zustande kommt, und 3 später nach Fertigstellung des Projekts. Wir wissen jetzt schon, das wird niemals passieren. Und Dietmar Volk, den ich gerade schon zitiert habe, der Abgeordnete, der an der Aufklärung der ganzen Affäre später mitgearbeitet hat, sagt darüber zwei Jahre später eben in diesem im Zuge der Aufklärung, Aufarbeitung der Affäre: Diese Vereinbarung vom 1. März 1995 ist ein Skandal sondergleichen. Daraus geht klar hervor, dass die Firma Albrecht 15 Millionen Mark an den 1. FC Union Berlin zahlen soll für das Anrecht auf ein Grundstück, über das der FC Union gar nicht verfügte. Volk sagt außerdem, dass die Senatsverwaltung angeblich gar nicht wusste, dass dieses Gelände dann auch noch eben mit Hypotheken belastet wurde und beliehen wurde, auch im Einzelnen von vielen Geldflüssen und wie die dann gehandhabt wurden, gar nicht wusste. Also wir können an der Stelle schon mal festhalten, was bis hierhin passiert ist. Ein öffentliches Grundstück wird Union überlassen, um die Rechte daran an einen privaten Investor quasi zu verkaufen. Das ist schon mal ein relativ skandalöser Vorgang, wenn man den sich einfach so vor Augen hält.
Selbst für Anfang der 90er.
Ja, und das ist auch irgendwie schon das Erste, was ich an der ganzen Geschichte wirklich schwer zu verstehen finde, wie irgendjemand auf die Idee kommen kann, das zu machen und dass das okay wäre.
Da aber wiederum glaube ich, Daniel, mich erinnern zu können, dass da versucht wurde, Union sind ja da mit den 90ern, also mit dem Profifußball und der Wende, ja die Finanzquellen abhanden gekommen, aber ausgegeben haben sie halt Geld weiterhin ohne Ende. Und es ging, glaube ich, wirklich darum, Union mit Geld zu versorgen. Und zwar, wie man das früher halt auch gewöhnt war, besorgen. Ne? Also man kümmert sich dann halt um irgendwas und das ist dann halt öffentliches Geld, ist ja egal. Also, und es macht jedenfalls den Anschein, dass das halt das Ziel schon deutlich war, den ersten FC Union mit finanziellen Mitteln zu versorgen und nicht irgendwie irgendwas zu machen. Ob die in der Senatsverwaltung das alles geglaubt haben? Okay, da kann ich nur die Schulter zucken, weiß ich nicht.
Genau, das wäre auch was, worauf ich später noch zu sprechen kommen wäre, dass das zumindest ein Teil der Idee war, irgendwie Union zu unterstützen, auch aus quasi politischen Gründen. Das ist relativ klar und das sagen Beteiligte auch mehr oder weniger direkt. Haben das auch quasi zu der Zeit, wo das Ganze passierte, schon gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Motivation dafür. Was es halt nicht erklärt, ist, wie man auf die Idee kommt, dass diese Mittel dafür ansatzweise rechtfertigbar sind. Vielleicht lässt sich das halt vor allem damit erklären, dass man nicht das Gefühl hat, sich dafür rechtfertigen zu müssen, irgendjemandem gegenüber, sondern dass halt irgendwie der Anschein, einen Verein wie Union zu unterstützen und vor der Pleite und vor dem Konkurs und der Auslöschung sozusagen zu retten, dass der sowas schon an sich legitimiert.
Die frühen 90er, auch Mitte der 90er noch, waren ja auch eine schräge Zeit in Berlin, im Sinne von, es wurde wahnsinnig viel gebaut und du hast ja auch das Forum Köpenick schon genannt, ist ja auch so eine, da fast schon Millionengrab gewesen dann, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar eher noch Peanuts waren, ehrlich gesagt. Aber dafür, ja, dass am Ende nichts entstanden ist, ist natürlich ganz schön viel Geld.
Ja, es gab dann in den Zitaten, in Aussagen dazu an einer Stelle, als jemand den ganzen Vorgang kritisiert hat und gesagt hat, also mindestens dem Bezirk in Köpenick hätte ja auffallen müssen, dass da gar nichts passiert. Quasi, also wenn man in der Finanzverwaltung in der Zentrale von Berlin schon nicht mitbekommt, dass da nichts passiert, dann zumindest in Köpenick, also in die Forschung, dass man quasi da ja nie vorbeikommt und deswegen nur die da direkt wirken, irgendwie mitbekommen sollen, dass da de facto einfach gar nichts passiert. Schon die fand ich relativ unterhaltsam, auch auf einer gewissen Ebene.
Ja, in der Tat. Also ist ja lange jetzt her und es für mich klingt das immer wie so ein, ja, wie so ein Raub an öffentlichen Mitteln, ehrlich gesagt.
Ja, so kann man das auf jeden Fall nennen. Denn das Interessante ist, dass ich ja gerade gesagt habe, dass eigentlich die Vereinbarung war, dass Union irgendwie ein Erdbaurecht an diesem Gelände bekommt und dass es offenbar auch Vereinbarungen zwischen Union und Albrecht gibt, die auf dieser Annahme beruhen. Was aber dann im Frühjahr 1995 tatsächlich zustande kommt, ist ein Erdbaurechtsvertrag direkt zwischen Albrecht und dem Senat. Dieser Vertrag soll über 50 Jahre laufen, dieser Erdbaurechtsvertrag. und nennt als Inhalt für das, was dann gebaut werden soll, eine Anlage mit drei verschiedenen Spielfeldern, einer Tennisanlage, zwei Sportfunktionsgebäuden, einer Tischtennishalle, einer Kegel- und Bowlinghalle, ein Sporthotel, Kinocenter, Diskothek, Sportkoffers, einem Künstleratelier sowie Parkplätzen natürlich. Und wir kennen das ja alle, ne? Wenn wir in Bowlinghallen gehen, davor noch kurz auf einer Vernissage vorbeischauen, auf der anderen Seite des Gangs von irgendeinem Komplex, um dann noch ein bisschen wirklich Sport zu machen beim Tennisspielen, bevor wir den Abend mit einem Film im Kino irgendwie ausklingen lassen. Das ist ja eine ganz normale Konstellation, kennt ja jeder, gibt's ja überall diese Art Mord.
Einmal alles mit Soße und Schaf, ne?
Genau. Und das gibt's diesem Vertrag nach für den geringen Preis von 150 Mark Investition, 150 Millionen Mark logischerweise, Investitionsvolumen, das halt von Albrecht oder anderen Investoren kommen soll. Und dafür, dieses Vorhaben so umzusetzen, wird Albrecht das Grundstück größtenteils umsonst überlassen, beziehungsweise gegen Erbbauzins, der aber auch im Vergleich zu dem, was eigentlich marktüblich wäre, stark verringert ist.
Nur für mein Verständnis, 150 Millionen Mark damals, das sind ja 75 Millionen Euro ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Wie sollte denn sich das jemals refinanzieren?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich jetzt, als du die Frage so gestellt hast, eher gefragt, ob man für 75 Millionen Mark überhaupt alles, was da gerade genannt wurde, bauen kann. Für 75 Millionen Euro vielmehr.
Ja, kommt drauf an, in welcher Größe. Ne? Und du musst ja auch immer denken, was so in den frühen 90ern so für Bauten entstanden sind. Fahr mal an den Bowling Centers vorbei, die uns klettern. Also das, da fallen mir auch schon so einige Kastendiskotheken ein, die man vielleicht da auch schnell mal für bauen kann.
Ja, Grüße ans A10 Center.
Das hätte ich jetzt gar nicht genannt. Also mir fallen da so in Diskotheken in Gewerbeparks eher ein.
Okay, ja. Gut, ich weiß nicht, wie sich das hätte finanzieren sollen. Also ich kann mir vorstellen, also da gibt es ja
gar nicht
genug kommerzielle Anlagen, die da irgendwie mit geplant sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass für die jetzt alle im einzelnen Businessplan erstellt worden ist.
Nö, das ist ja dann, die wollen ja dann nur vermieten, ne? Also bauen und vermieten.
Genau.
Okay.
Ja. Also das war jedenfalls das Theoretische, sage ich mal, Volumen, dass dieser Inhalt dieses Vertrags. Und die große Frage, die sich ja bei diesem Vorgang auftut, ist, warum soll Albrecht jetzt überhaupt irgendwas an Union zahlen, wenn er doch selber mit der Stadt, mit dem Senat diesen Vertrag abschließt?
Gute Frage.
Das ist eine gute Frage, die irgendwie auch nicht beantwortet wird, weil es dann trotzdem ja zu Geldflüssen von Albrecht an Union kommt und diese Geldflüsse auch teilweise vom Senat angelegt sind. Also es wird irgendwie so, was irgendwie so ein bisschen dahinter zu sehen stehen scheint, ist, dass davon ausgegangen wird, dieses Gelände da gegenüber von vom Stadion von Union, in Köpenick, dem Stadtteil von Union, das wird irgendwie behandelt, als ob es irgendwie eigentlich Union gehören würde. Und wenn man sich das so dazu denkt, dann macht das irgendwie alles halbwegs Sinn. Halbwegs. Aber das ist ja einfach gar nicht so. Und das ist irgendwie die Fiktion, die vielleicht aber die ganzen Deals, die irgendwie dann stattfinden, da vielleicht informiert. Aber was ich tatsächlich auch jetzt, soweit ich zu dem Thema gelesen habe, nicht wirklich erklären konnte, ist, was irgendwie vertragliche und rechtliche Grundlage dafür sein sollte. Aber das konnten sich dann auch eben, wie gesagt, viele andere, wie ich vorhin schon zitiert habe, die das versucht haben aufzuarbeiten, dann endlich auch nicht erklären.
Aber ist das die ehemalige KWO-Sportanlage, ne? Kabelwerk ja. Oberspree. Ist es? Also ich frag nur, dieser ganze Platz dort hinten.
Das weiß ich tatsächlich in der Form nicht. Also es ist nicht was, was in der Diskussion dazu so genannt wird, aber vielleicht kann uns da jemand aufklären, ob das tatsächlich so ist.
Ja, weil ich glaube, jetzt betreten wir kurz das Halbwissen, aber KWO und Union waren, also dieses Kabelwerk Oberspree und Union waren schon miteinander verbandelt. Und zumindest die Idee, man hätte da, ja, also jetzt keinen rechtlichen Anspruch bitte, ja, aber zumindest einen ideellen Zusammenhang, den kann ich schon dann nachvollziehen. Aber mehr jetzt auch nicht. Ne? Also KWO war eine eigene Betriebssportgemeinschaft, also war jetzt nicht der erste FC Union.
Genau.
Okay, aber Exkurs und, für später vielleicht mal.
Ja, und wie gesagt, so eine ideelle Verbindung Damit kann man sich ja vielleicht denken, die ist halt nur eigentlich keine Grundlage für das, was passiert. Und das stellt ja ein bisschen so die andere Frage, die wir eben schon angesprochen haben. Warum macht das Land Berlin da irgendwie mit? Wir haben ja vorhin schon über die Gründe gesprochen, aber was dann auch noch immer mal genannt wird, ist, dass das Land selber auch einer der großen Gläubiger von Union ist, weil Union unter anderem auch Steuern schuldet und dass man sich irgendwie auch verspricht, dass diese Schulden bezahlt werden. Aber auch das ist ja eigentlich dann eher so eine linke Hand, rechte Hand Geschichte, in der man das dann umverteilt, weil ja, wie gesagt, das eigentliche Vermögen, auf dem das Ganze beruht, ja eigentlich auch Landesvermögen ist. Und das ganze Geld, was jetzt generiert wird, ist ja eigentlich Geld, was auf irgendeine Weise aus diesem eigentlich öffentlichen Gelände und öffentlichen Vermögen stammt. Was jetzt noch interessant dabei ist, ist, dass auch das Vorhaben, irgendwie Union finanziell zu entlasten und besser aufzustellen, auch gar nicht so richtig gut funktioniert. Denn was passiert ist, dass es eine Hypothek gibt, die aufgenommen wird auf dieses Gelände, aus der dann Union Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen. Und die gibt Union auch beim DFB an, um seine Bonität zu beweisen und entsprechende Lizenzen zu bekommen. Aber das klappt nicht, weil Union das Grundstück gar nicht gehört. Und deswegen auch die Hypothek, die da drauf aufgenommen wird, nicht dazu geeignet ist, Union Geld zuzuführen. Was dann passiert ist, dass eben, wie gesagt, diese Hypothek aufgenommen wird. Zuerst im Volumen von 5 Millionen D-Mark und später im Februar 1996 noch einmal mit weiteren 7 Millionen. Und außerdem nimmt Manfred Albrecht auch noch Kredite auf, für die letztlich die öffentliche Hand birgt, weil ihr das Grundstück, das als Sicherheit dabei dient, ja eigentlich gehört. Das ist jetzt schon relativ komplex, aber das ist irgendwie eben dieser grundsätzliche Mechanismus, dass dieses Grundstück benutzt wird und das Investitionsvorhaben, was da scheinbar entstehen soll, um irgendwie einen Wert zu schaffen, gegen den man dann in Geld umtauschen kann in Finanzierungsweisen. Das ist so ein bisschen der grundsätzliche Mechanismus, der, wie gesagt, ständig stattfindet und aus dem an ein paar Stellen irgendwie Geld gesponnen werden soll.
Aber gebaut wird nichts, ne?
Genau, stellt sich jetzt die Frage, wird da irgendwie gebaut? Nee, wird nicht. Aber gleichzeitig wird auch noch im Frühjahr 1996 behauptet, dass das mit der Fertigstellung bis 1997 klappen soll. Der Senat gibt sich da auch noch optimistisch. Diese Fertigstellung bis Ende 1997 ist auch die Deadline, weil ab da nämlich die Hypotheken quasi fällig werden. Und wenn Albrecht das ganze Vorhaben nicht irgendwie so umsetzen kann, dass er die selber bedienen kann, dann eben der Senat die öffentliche Hand dafür bürgt.
Ich sehe schon, wo es hingeht. Sag mal, kurze Frage, ist irgendwo in den Notizen irgendwo mal aufgetaucht, dass die auch einen Bauantrag gestellt haben oder so?
Davon war nie die Rede. Also
ich finde es so krass.
Ja. Also es gibt auch davon die Rede, dass irgendwie man quasi konkretere Pläne vorgestellt hätte oder
ein Modell oder so, ne?
Ja, oder dass jemand irgendwie Hoffnungen geäußert hätte, da das mit zu nutzen, außer irgendwie anderen Sportarten in Berlin, irgendwie so der Landessportbund sagt dann zwischendurch mal, eigentlich sollen da ja auch irgendwie Sportanlagen entstehen, die Vereine mit nutzen können. Uns hat aber niemand gefragt, was und wie wir das wollen. Also das ist eigentlich so die einzige Stelle, die mir in dem darüber lesen begegnet ist, wo es irgendwie um eine Nutzung dieses ganzen Geländes gegangen ist. Aber die ganzen kommerziellen Nutzungen, die wir vorhin angesprochen haben, tauchen einfach nie auf, sondern es geht immer nur darum, irgendwelche Geldflüsse und irgendwelche Hypotheken und Beleihungen nachzuvollziehen. Aber das ist eben wirklich sehr schwierig und unübersichtlich, weil nie klar ist, welches Geld eigentlich jetzt wohin fließt und wem das eigentlich gehört und wer eigentlich darüber entscheidet auch teilweise und wo das landet. Und an ganz vielen Stellen wird das auch einfach nicht korrekt oder nachvollziehbar bilanziert. Und deswegen liest man dann ständig sowas wie, dass das Land jetzt irgendwie auf der Suche nach Geld aus dieser ganzen Geschichte ist. Aber zum Beispiel daran scheitert, 1,3 Millionen Mark aus diesen Hypotheken zu finden, die lange irgendwie als unauffindbar gelten. Und dann irgendwann ist dann vom Versuch die Rede, die von einem Konto von Albrechts Anwälten, irgendeinem Konto von Albrechts Anwalt, wo man die vermutet, die da noch nutzbar zu machen. Aber das ist auch ein Versuch, der dann letztlich auch scheitert für das Land Berlin.
Wie geht das denn jetzt aus?
Das ist die die gute Frage, die sich daran stellt. Also es gibt dann eben Versuche, irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten, wie gesagt, im Berliner Abgeordnetenhaus. Da wird dann ein Untersuchungsausschuss eingesetzt von der Opposition, der versucht, einerseits die politischen Entscheidungsträger zu befragen, andererseits die Beteiligten von Seiten von Union und dem Investor. Das funktioniert aber alles nur so mittelgut. Also die zuständigen Politikerinnen und Politiker sagen irgendwie relativ wenig zur Aufklärung beitragen. Das sind so Zeugen wie zum Beispiel der Wirtschaftssenator Emma Pieroth von der CDU oder Finanzsenatorin Annette Fugmann-Hesing von der SPD, Finanzstaatssekretär Peter Kurt, wiederum CDU, der Bürgermeister zu der Zeit war Eberhard Diepgen, auch CDU. Und auch Köpenicks Bürgermeister Klaus Ulbricht, wiederum SPD. Also man sieht, das ist nicht nur eine parteiinterne Affäre, sondern da wird munter groß koaliert. Die werden alle befragt in diesem Untersuchungsausschuss, aber die Zusammenhänge und Verantwortung können dabei irgendwie nicht so richtig aufgeklärt werden. Liest man hin und wieder mal, dass Abgeordnetenhausmitglieder sich davon versprechen, jetzt die Akteure von Union und von Albrecht selber dazu zu befragen. Das funktioniert aber auch nicht so richtig gut, weil zum Beispiel Horst Karstein, der mehrfach vorgeladen wird von diesem Ausschuss, da einfach dreimal nicht erscheint, beziehungsweise einmal erscheint und nachdem er irgendwie warten soll, wieder geht und nicht aussagt. Und als er dann tatsächlich dann nochmal plötzlich vor diesem Ausschuss sitzt, dann auch tatsächlich, ist er relativ beleidigt davon, da kritische und forschende Nachfragen gestellt zu bekommen und kann es gar nicht verstehen.
Aus seiner Sicht, wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass dieses ganze Konstrukt gebaut wurde, auch von entsprechenden politischen Stellen, um Union mit Geld zu versorgen, kann ich ein bisschen seine Entrüstung dann nachvollziehen. Aber an sich ist es natürlich absurd. Okay.
Ja, das ändert ja nichts daran, dass irgendwie ja sich alle fragen, wo ist dieses Geld und warum ist es bei Union, beziehungsweise bei den Gläubigern von Union, die dann teilweise damit bezahlt wurden. Das ist irgendwie die Frage, die man sich die ganze Zeit stellt und die aber in der ganzen Geschichte auch nicht wirklich aufgeklärt werden kann. Das sind auch Fragen, die sich zum Beispiel der Bund der Steuerzahler stellt und die stellen dann Strafanzeige gegen Fugmann-Hesing, die Finanzsenatorin, und gegen Ulbricht. Das sind aber Verfahren, die letztlich dann nicht zu irgendwie Anklagen oder Verurteilungen führen, soweit ich das nachvollziehen konnte. Und auch nicht dazu, dass die entsprechenden Personen gecancelt werden, wie man heute sagen würde. Fugmann-Hesing hat dann noch verschiedene politische Rollen, aber auch nicht mehr so viel länger. Aber das liegt eher daran, dass sie noch in eine ganz andere Reihe von politischen Skandalen in Hessen und in Berlin verwickelt ist. Und Ulbricht wiederum ist noch bis 2007 im Aufsichtsrat von Union und auch nicht persona non grata nach dieser ganzen Affäre, was schon irgendwie relativ erstaunlich ist.
Na, bei Union verstehe ich, dass er nicht persona non grata ist.
Ja.
Ganz kurz, ich habe ein paar Zwischenfragen.
Okay.
Also 12 Millionen hat Karstein an Union überwiesen, Mark.
Vermutlich.
Sind die, genau, das würde ich fragen. Sind die auch bei Union angekommen? Und du hast ja gesagt, die Schulden waren ja nicht 12 Millionen Mark hoch. Wo sind die denn noch hingeflossen? Weiß man da was?
Das wird hin und wieder mal erwähnt. Also es gibt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Albrecht und Karstein auch geschäftlich miteinander zusammenarbeiten und von wegen Pläne, da irgendwie wirklich was zu bauen. Also was es gibt, sind irgendwie so Consulting-Verträge und Planungsaufträge. Da fließt auf jeden Fall ein Teil des Geldes hin.
Nee, Entschuldigung, ich sag nur der Klassiker, weil also Consulting-Verträge muss hier natürlich nichts heißen, aber es ist ja natürlich beliebtes Mittel, um Korruption zu verdecken.
Ja, oder auch um einfach Geld, Geldflüsse zu verdecken, ja. Oder zu begründen. Relativ dünn manchmal begründet, aber
ist ja egal. Berater. Ja.
Aber das ist auf jeden Fall schon was, wo sich dann auch die Justiz für interessiert, die zumindest Albrecht tatsächlich dann auch ins Visier nimmt. Unter anderem wegen den Sachen bei Union, aber unter anderem auch wegen den wegen manchen Angelegenheiten beim Forum Köpenick, aber auch weil er noch in einer ganz anderen Sache, die damit erstmal gar nichts zu tun hat, Erpressung vorgeworfen bekommt, wo er einen Geschäftspartner, der angeblich ihm Geld schuldet, scheinbar erpresst und genötigt hat, ihm dieses Geld zurückzuzahlen, der aber die Polizei einschaltet dabei und ist eine relativ abstruse Geschichte mit so Kino, wie man sich das so in so einem schlechten Kinofilm vorstellt, wie so eine Erpressung unter Geschäftspartnern abläuft. Und da ist auch Horst Karstein zumindest peripher auch ein Stück weit mit involviert, weil eben auch in Albrechts wenig legitime Geschäftsbeziehungen zu seinen Mitarbeiterinnen in dem Fall auch mit einbezogen ist. Verurteilt wird bei Union aber auch niemand, also weder der Verein selber wird juristisch dafür belangt. Wir hatten das ja vorhin schon, welche juristischen Fallstricke es eigentlich geben könnte. Aber der Verein selber wird quasi nicht zur Rechenschaft gezogen, auch die handelnden Personen bei Union nicht, sondern eben nur Albrecht selber, der zwischendurch dann auch noch als Sponsor, was ja seine eigentliche Rolle bei Union war, irgendwann, als das halt alles zusammengekracht ist, ausgestiegen ist. Und das ist dann irgendwie auch das Ergebnis dieser ganzen Affäre, dass Union ein bisschen entschuldet ist, aber halt längst noch nicht wirklich, dass der Verein natürlich wirtschaftlich nicht grundsätzlich gesund aufgestellt ist und dass die öffentliche Hand für diese zwischendurch stattgefundene Entschuldung und für alle anderen Sachen, die da noch so mit passiert sind, irgendwie dann gerade stehen muss. 2 Jahre, 3 Jahre später.
Ich würde sagen, es ist noch eine Sache passiert, die jetzt natürlich so in diesen direkten Auswirkungen vielleicht noch gar nicht so spürbar war, aber ich glaube, für Union dann viele Jahre, auch fast 10 Jahre später noch, dass nämlich der Verein eigentlich und alle, die irgendwas wollten, dann vom Land oder irgendwie nicht mehr ernst genommen wurden. Also das stimmt, muss man ja schon mal sagen. Also das waren keine Gesprächspartner, die ernst genommen wurden. Ich glaube, das wird ein bisschen, ich habe das kürzlich erst wieder gehört, als es in diesem anderen Podcast der Unionsstiftung, wir Union vereint, um den Wirtschaftsrat ging, der 2004 gegründet wurde. Und haben die das so als Grundsetting auch genannt, dass sie halt eigentlich, egal wo es war, das war, Union war die Skandalnudel, mit denen wollte da im Prinzip keiner irgendwie ja sich einlassen, ja. Und da so eine Ernsthaftigkeit wieder hinzubekommen, dass man auch ein ernsthafter Gesprächspartner ist, mit dem man halt auch Vertragsbeziehungen haben kann, die auch eingehalten werden. Ja, das hat dann, glaube ich, sehr lange gedauert.
Das stimmt.
Also es ist jetzt nicht alleine dieser Vorfall, aber das ist natürlich einer der größten Vorfälle, weil das halt auch so einen Schaden hinterlassen hat.
Ja. Einer derjenigen, der irgendwie die Aufgabe hatte, für Union Sponsoren zu organisieren, sagte mal, dass ihm regelrecht blanker Hass entgegenschlägt, wenn er auf Leute zukommt, die da vielleicht eine Rolle spielen könnten. Das erklärt sich natürlich aus solchen Geschichten, ja. Und es ist ja auch dann halt ein sehr langer Weg gewesen, eigentlich über die nächsten mehr als 10 Jahre irgendwie Union wieder an eine Stelle zu bekommen, wo sie jemanden gefunden haben, der ihnen Geld gibt, was dann einigermaßen funktioniert hat und der Verein dann irgendwie so wieder in Fahrwasser kam, sich selbst tragen zu können irgendwie und wieder quasi ein positives Image aufbauen zu können.
Und es gibt noch eine andere Sache, der Zugriff auf dieses ja Gelände dort, also ich glaube, das ist wirklich das frühe KWO-Gelände komplett, der ist Union damit eigentlich verloren gegangen. Sie haben es nochmal probiert, glaube 2017, 18 nochmal kurzzeitig, als es um das Nachwuchsleistungszentrum ging, da den Mellowpark zu vertreiben in einer doch leicht durchsichtigen Aktion, das ist ihnen auch nicht gelungen und das hat seinen Grund eigentlich auch in dieser Entwicklung, weil sonst hätten sie da sehr ernsthaft was betreiben wollen, was sie ja nicht gemacht haben. Dazu war Union auch 94, 95, 96 überhaupt nicht in der Lage, sowohl ja von der Manpower als auch vom Wissen, wie man sowas entwickelt. Aber dann hätten sie ja im Prinzip einen Platz für ein Sportgelände, Nachwuchsleistungszentrum und so weiter gehabt. Ne?
Ja, wobei das halt nie die Idee war, aber ja.
Ich weiß, aber ich rede nur vom Prinzip her. Ja. Nun gut.
Aber ich muss auch sagen, dass mir der Mellowpark als Nutzung für dieses Gelände schon ganz gut gefällt.
Ach, nichts gegen Mellowpark. Also das, ja, wie gesagt, das ist ja nur, ich wollte nur so die Linie mal ziehen. Das ist halt einfach, also dem Land ist ja auch nicht so viel eingefallen für das Gelände.
Ja.
Wir haben ja dort, glaube ich, noch Klassenerhalts, Aufstiegsfeiern und so weiter gefeiert. Also beziehungsweise Autos geparkt einfach, weil es als Parkplatz genutzt wurde.
Und so also wurde zumindest ein Teil des Konzepts umgesetzt.
Ja, aber der nicht so eher so Parkplatz, wie man das auf dem Dorffest kennt, wenn dann halt der Bauer einen halben Acker freigibt, damit man dort parkt.
Ja,
so war das, genau. Ja.
Ja, Dorf ist ein gutes Stichwort irgendwie für die ganze
Affäre. Ja, interessant. Also Daniel, gibt es irgendwo was, wo man noch mehr dazu lesen kann, wenn man wirklich Lust hat, sich auf diese Komplexität einzulassen?
Ganz gut wird das eigentlich, wie gesagt, in Matze Kochs Buch, das ich schon erwähnt habe, zusammengefasst, dem ungefähr 10 Seiten braucht, um irgendwie so die wesentlichen Faktoren dabei zu nennen. Und weil es eben diesen Untersuchungsausschuss gibt, der dann entsprechend natürlich auch Anhörungen hat, findet man tatsächlich da dann relativ viel in der jeweils aktuellen Presse. Aber wie ich eben schon gesagt habe, weil da auch nie irgendwie so kompletter Durchblick kommt, ist dann auch im Nachhinein schwer gewesen, den wirklich herzustellen.
Aber man kann, wenn man Lust hat, auch auf jeden Fall sich die Akten von diesem Untersuchungsausschuss durchlesen. Die gibt es, glaube ich, auf der Website vom Abgeordnetenhaus. Also insofern, also wer da Lust hat, sich das mal durchzulesen, ist auf jeden Fall ein Zeugnis der Zeitgeschichte, würde ich sagen.
Die konkreten Akten habe ich da nicht gefunden, weil das Archiv, das ich gefunden habe, nicht so weit zurückgehen. Aber da kann man nochmal Nachforschung anstellen, das stimmt.
Vielleicht haben sie ihre Website geändert. Ich habe es vor ein paar Jahren da noch gesehen. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach zu finden gewesen.
Gut. Wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, dass da schon noch irgendwie Stücken drinstecken, die ja auch noch eine Nachgeschichte haben. Das heißt, vielleicht kommen wir auf Details davon immer nochmal zurück. Nur ich fand es halt irgendwie wichtig, einmal einen Überblick zu geben, was da eigentlich grundsätzlich so passiert ist.
Das finde ich auch. Und vor allem ist es ein Thema, ich sage mal, über eine Bürgschaft, eine gefälschte, wird ja immer mal geredet, die man abgegeben hat bei Union für die Lizenzunterlagen und auch über andere Skandelchen und Skandale. Aber über so eine doch schon mit einer bemerkenswerten Energie abgeleisteten Schurkenstück, anders kann ich das echt nicht bezeichnen, ja, darauf kann man nicht stolz sein. Das ist, weil das hier nicht bauernschlau ist und man probiert ja ein bisschen was oder so, sondern hier ist ja ein echter Schaden entstanden.
Und zwar eben der Allgemeinheit.
Richtig. Okay, Daniel, vielen Dank. Ich habe mich nie an dieses Stück rangetraut, weil es mir immer zu komplex war für den Podcast. Und sag schon mal danke, dass du es dich getraut hast.
Ja, und ich sag schon mal danke für das Feedback, was wir da vielleicht dazu bekommen, was natürlich immer willkommen ist. Ihr könnt uns natürlich immer Kommentare schreiben, also wenn ihr noch irgendwie jetzt einen wichtigen Aspekt dabei auf jeden Fall vermisst habt oder vielleicht eine bessere Zusammenfassung als das habt, was da passiert ist, dann schreibt das da gerne oder meldet euch bei uns direkt. Wie gesagt, ihr könnt gerne Kommentare schreiben, aber wenn ihr uns direkt schreiben wollt, dann könnt ihr das vielleicht per E-Mail machen, indem ihr mir, Daniel oder Sebastian jeweils mit den Vornamen @-niemals-vergessen-podcast.de E-Mails schreibt und natürlich könnt ihr uns auch in den sozialen Netzwerken erreichen. Ne? Wo sind wir da zu finden, Sebastian?
Wir sind auf Twitter zu finden als @unv_podcast. Auf Facebook sind wir einfach beim Textilvergehen und wir selbst sind natürlich auch auf Twitter. Daniel ist da @da_rosbach und ich bin da @saumselig. Und das war's, glaube ich, oder? Mit sozialen Netzwerken.
Ja, ich habe ja dann immer noch gesagt, dass ihr uns gerne im Stadion ansprechen könnt. Das geht immer noch nicht.
Mal schauen, wie lange noch nicht. Das wären in 5 bis 10 Jahren eigene Geschichten übrigens.
Auf jeden Fall. Ganz viele.
Da werde ich dich fragen, Daniel, weißt du noch damals, wie Union nach der Corona-Krise erstmal das Stadion wieder voll gemacht hat?
Ja, ich bin so sehr gespannt, was die Antwort darauf lautet.
Ich bin selber sowohl auf den Zeitpunkt gespannt, den ich dann in 10 Jahren erzählen werde, und auch auf das Wie bin ich auch sehr gespannt.
Ja. Aber dass es in 10 Jahren den Zeitpunkt dann irgendwann gibt, da sind wir uns einigermaßen sicher, ja.
Ja, also, ja, ja. Mann, Daniel, du kannst mir nicht hier alle Hoffnungen nehmen. Ja, im Brust von der Überzeugung, ja, Daniel.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Union und unsere ganzen Hörerinnen auch alle im Stadion wiederzusehen.
Genau. Und irgendwann werden wir eine ganz, vielleicht muss man diese Grundstücksgeschichte irgendwie mit verteilten Rollen mal lesen oder als Theaterstück inszenieren, weil es ist wirklich, glaube ich, anders nicht zu schaffen, dass man das auch versteht. Weil wenn man versucht, das alles darzustellen, und ich bin sehr froh, dass du jetzt nicht da so in alle Details reingegangen bist, man verzettelt sich halt unglaublich, ne?
Das stimmt. Wobei jetzt so ein Theaterstück, was zu einem sehr großen Teil aus Zahlen und aus Finanzbegriffen besteht, ich weiß nicht, ob das das richtige Medium dafür ist. Ist aber auf jeden Fall insofern passend, also auf jeden Fall auch eine Dystopie ist. Nur halt eine, die schon stattgefunden hat. Nicht die, die man sich in der Zukunft ausmalt.
Vielleicht liest man, früher wurden ja so Protokolle, ich glaube in Sachen J. Robert Oppenheimer war zum Beispiel ein so ein Ding. Dokumentarisches Theater. Vielleicht liest man einfach die Protokolle aus dem Untersuchungsausschuss.
Ja, das gibt's ja leider auch mit traurigen Episoden aus der ganz aktuellen Geschichte. Zum Beispiel den NSU
und das Untersuchungsprotokoll. Genau. Also vielleicht machen wir dann so eine Sache. Gut, Daniel, vielen Dank für die Geschichte, gerne, für die Erinnerung. Gibt ja, wie gesagt, auch nicht immer positive Sachen in der Vergangenheit des ersten FC Union Berlin.
Ja, und wir werden uns bemühen, dass wir uns jetzt tatsächlich in 3 Wochen wiederfinden.
Dann werde ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen, vielleicht ein bisschen was Fröhlicheres. Bis denn.
Ich freue mich schon darauf. Ciao.